willkommen zu Lange Rede, kurzer Sinn, Leben, Leute und Liquidität. Mein Name ist Monika Maximilian und ich bin deine Gastgeberin bei der heutigen ganz besonderen Interviewfolge. Wenn wir über Menschen sprechen, die Rhetorik nicht als bloßes Technikrepertoire, sondern als Ausdruck von Persönlichkeit und Haltung begreifen, dann ist Georg eine jener Stimmen, die leuchten. Georg Wawschinek hat Radioluft geatmet, als viele noch dachten, Moderation ist einfach eine schöne Stimme. Seit vielen Jahren begleitet Georg Menschen auf dem Weg zur eigenen Stimme. Als Coach, als Speaker und für mich vor allem als Impulsgeber. Sein Podcast Zeig Dich ist nicht nur ein Vehikel für Kommunikationstechnik, sondern eine Einladung, authentisch zu sprechen, sichtbar zu werden und Wirkung zu entfalten. Und genau darum geht es heute. Persönlichkeit? Gibt's überhaupt Authentizität? Um das Zusammenspiel von Haltung und Wirkung und ja, ein bisschen reden wir auch über Geld. Und weißt du, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass Georg heute hier ist? Georg und ich haben telefoniert und ich habe ihm von meiner Nervosität erzählt bei Podcasts und vor allem, dass ich eine Interviewfolge auch machen möchte. Und habe gesagt, irgendwie traue ich mich nicht, weil kann ich überhaupt ein Interview machen? Und Georg hat gesagt, weißt was, lad mich ein und ich zeige dir, wie man Interviews, außergewöhnlich gute Interviews macht. Und das war der Moment, wo ich gespürt habe, jetzt oder nie. Ich lade ihn einfach ein. Schön, dass du da bist, Georg. Ich freue mich riesig.
Ich freue mich einen Haxen, wie man so schön sagt. Dankeschön. Und eigentlich nach dem wunderschönen Intro können wir schon wieder aufhören. Das war's. Kürzeste Podcast-Folge von Money Ever.
Nein. Vielen, vielen, vielen lieben
Danke
Dank.
Danke für die Einladung.
Danke. Und ich möchte wirklich gleich auch zu Beginn ein außergewöhnliches, gutes Interview. Was macht das wirklich aus?
War das schon die Frage?
Ja, das war schon die Frage.
Das war schon spannend. Ja, ich glaube, also es ist auf den Punkt gebracht, es ist die Mischung aus einer Vorbereitung, also schon zu wissen, wo ich hin möchte in einem Interview, aber trotzdem offen zu bleiben und mitzukriegen, wenn was Spannendes passiert, wo man sich mal einklinken kann. Also man sieht das oft bei wie es so schön heißt, frisch gefangen. Ich habe vor 100 Jahren ungefähr auch im ORF Interviewtechnik trainiert, wo du dann irgendwie vor dem Fernseher sitzt und dann wird so, weißt du, vom Kärtchen die Frage gelesen und dann sagt das Gegenüber ganz was Arges. Ja, also wir, weiß ich nicht, machen irgendwie, wir schaffen alle Pensionen ab. Und dann kommt, okay, nächste Frage. Und du sitzt und denkst, hallo. Ich glaube, da war halt was gewesen.
Okay.
Also, dass man da schon offen bleibt, dass man auch tiefer reingehen kann ins Gespräch, aber gleichzeitig auch nicht den roten Faden verliert. Das ist das, was mir manchmal passiert. Ich kann dann so deep diven und so einsteigen, dass ich mir am Ende denke, das war jetzt zwar nett, aber versteht das auch noch jemand?
Ja.
Also diese Balance, ja, ist das Richtige.
Ja, und ja, es ist doch, so wie ich es auch verstehe, einfach ein Gespräch führen. Aber trotzdem ist es so, als Interview-Host auch den roten Faden zu behalten, auch die Zeit im Blick zu haben.
Ja. Ja. Also, gerade wenn du dann so einen Langquatscher wie mich bei dir hast. Ja, also ihr müsst, übrigens, es ist ja beim Podcast, was ja schön ist, der wird ja bei dir über Audio gebroadcastet. Ihr seht es ja alle nicht beim Zuhören, ja, das ist ein Wahnsinn. Wir sind da hier bei der Monitor, die Tische biegen sich, ja, ganzes Team ist hier, die Ruth ist hier beim Filmen, der Max ist hier am Ton, meine Frau ist mit, die Paula, unsere französische Bulldogge, ist mittlerweile zum Glück eingeschlafen, sonst würde man sie schnarchen hören. Also ihr könnt euch ja nicht vorstellen, wie liebevoll und mit wie viel Aufwand das hier betrieben ist. Und das ist übrigens auch ein Teil eines guten Interviews, einen Rahmen zu schaffen.
Das ist so lieb.
Ja, ah, du versammst da hier was. Du darfst also Video anschauen auf Social Media bei der Moni.
Du weißt, ich bin ja gerade in den Wechseljahren und meine Hormone spielen absolut also verrückt. Und schau, was gerade passiert. Meine Augen sind wieder mal glasig. Ich bin wieder mal zu Tränen gerührt. Ja. Aber vielen, vielen Dank, dass du das hier bemerkst. Und es freut mich sehr, wenn du schon
auf dem... Das spürt man übrigens. Ich glaube wirklich tatsächlich, dass du sowas auch in einem Audioformat oder in einem Gespräch auch spürst, wie ist der Rahmen? Also ist man wo willkommen? Hat sich jemand was überlegt? Ist es stimmungsvoll? Oder setzt dir jemand irgendwo hin? Magst du Anekdoten?
By the way?
Ich habe irgendwann in der Corona-Zeit habe ich einmal ein Interview gegeben. Ich nenne den Sender jetzt nicht, einen großen, seriösen öffentlich-rechtlichen Sender und dessen Radiostation in Österreich. Und da habe ich ein Interview gegeben. Bin dort hingefahren. Und dann sind wir dort in einem Kammerl gesessen und dann war es ganz skurril, dann hat mir dieser Interviewer eine Frage gestellt mit seinem Aufnahmegerät, dann hat er mir das Aufnahmegerät in die Hand gedrückt und mir reinreden lassen, das habe ich selber gehalten und hat, während ich geredet habe, hat er am Boden geschaut.
Nein.
Ja. Nein. Und das hat 40 Minuten gedauert. Okay. Und ich bin dort echt gesessen, war permanent in diesem Überlegen, hör jetzt auf oder lass es gut sein oder machen wir das halt. Ich habe es dann verbucht und dann machen wir halt.
Okay.
Aber das war dann nicht mein bestes Interview. Also ich bin ja fürs professionelle Reden insofern, also ich sage, man muss halt auch abliefern, wenn es mal scheiße läuft. Mhm. Das ist schon so. Mhm. Aber ja, man kann es jemandem auch leichter machen. Und Interviews werden einfach besser, wenn man rundherum dafür sorgt, dass Spaß macht, oder?
Ich danke dir so sehr, dass du das sagst.
Das
also erstens einmal danke für diese Anekdote.
Jetzt habe ich schon 3 Minuten lang bauchgebindelt.
Ja, aber ich muss ehrlich sagen, Lob und Anerkennung, bei mir geht das. Also ich werde nicht stopp sagen. Ich möchte auf deine Ö3-Zeit kommen.
Ja, oh Gott, ist das lang her.
Ja, es ist lang her, aber ich weiß ja, du kannst dich gut erinnern.
Hatte ich noch Haare.
Ja. Und es ist mir wichtig zu wissen, wenn du auf die ersten Jahre bei Ö3...
Ich habe so einen Matten habe ich gehabt. Ich habe einen Pferdeschwanz gehabt.
Echt?
Ja,
so ein Foto habe ich gar nicht gesehen, das will ich dann sehen.
Ja, genau. Kann ich beweisen.
Aber gerade in den Anfängen bei Ö3, ja, hattest du hier... Unsicherheiten, die du dann auch kaschiert hast?
Ja und nein. Mhm. Ich war damals sehr schmerzbefreit. Also über 25, wie ich begonnen habe. Und es war lustig, ich mache es also in der Kurzversion die Geschichte. Ich habe damals sehr erfolglos in Graz studiert. Germanistik, ich habe mir so ein Medienfächerbündel zusammengestellt. Ich habe eine Theatergruppe gehabt. Also es hat mich schon alles in die Richtung gezogen. Aber ich habe sehr viel Zeit im Café Harrach und anderen Lokalen in Graz verbracht, mit dem Großteil. Und wusste nicht mehr, was ich nicht will. Nämlich von 9 bis 17 Uhr in einem Büro sitzen. Das wusste ich immer, aber keine Ahnung gehabt, was ich möchte. Und dann hat jemand eben gesagt, na du, deine Stimme ist so gut, bewirb dich doch beim Radio. Und dann habe ich mich rein spaßhalber beim ORF beworben, also wirklich spaßhalber. Dann gab es dort ein Riesencasting, da waren glaube ich 700 oder 800 Menschen, weil die damals gesucht haben für Ö3, für die Landesstudios, fürs Fernsehen. Es war ein großes Casting überfassend. Und ich bin dort hingegangen, um jetzt zu deiner Frage zurückzukommen, wirklich mit, ich schaue einmal, gell?
Okay.
Und habe dort einfach halt irgendwie gemacht und so. Und da hat man dann freundlicherweise festgestellt, ich hätte das Talent schon dafür und hat mir eben unter anderem Ö3 angeboten. Und von diesen, glaube ich, 700, 800 Leuten waren 12 für Ö3 ausgewählt. Also auch Peter Eppinger und so, wir waren alle ein Jahrgang. Mhm. Und ich war insofern schmerzbefreit, als ich damals mit einer ganz klaren Haltung reinmarschiert bin, it's a game. Ich mache einfach. Und wenn nicht, ist auch wurscht.
Okay.
Und ich glaube, das hat mich sehr entspannt. Also so gesehen war ich da mit sehr locker. Dann war ich schon von Ehrfurcht geprägt, weil Ö3 ist. Du gehst das erste Mal in das Studio rein, wo die Radio Holiday Musik erklingt und du stehst auf einmal dort, wo das passiert. Also es war Wahnsinn. Also ich war völlig weggeflasht. Es war Liebe in der ersten Sekunde zum Radio. Also ich bin dort rein in das Studio und habe gedacht, okay, her. War richtig cool. Und habe dann eifrig am Anfang, ich glaube, es waren damals 50 Schilling, habe ich verdient in den ersten 2 Monaten, weil es halt ein Praktikum war. Okay. Ja, da haben wir uns ein Eis kaufen können. Mhm. Habe halt gehackelt wie ein Trottel, wirklich wie ein Vollidiot. Also ich habe von 3 Uhr morgens bis Mitternacht durchgearbeitet in der Zeit. Ja, und war dann sehr schnell der jüngste Weckerredakteur in der Geschichte von Ö3. Habe lang den Wecker begleitet, habe dann später zum Moderieren begonnen. Und da ist dann der Schiss gekommen. Da werden wir vielleicht noch drüber reden. Also meine erste Sendung
Na, bleiben wir gleich dabei. Bitte bleiben wir gleich dabei bei deinen. Nein, aber bitte.
Dann magst du mir jetzt einfach mal winken. Da stehen jetzt gerade über 20 Minuten am Tacho. Du kannst da mal Luft holen.
Georg, aber weil es mir ja auch darum geht, ja, es geht mir ja schon auch um Unsicherheiten und Zweifeln. Da, ich muss jetzt etwas aus dem Nähkästchen plaudern. Der Georg hat ja seinen Podcast Zeig dich. Und wieder mal war es ein Telefonat, wo ich ganz unsicher war. Da war dieser Podcast noch gar nicht on air. Ja, das war in der Phase, soll ich nicht oder soll ich?
Du warst in der Prokrastinierungssitzung.
Ja,
ich war in der... Not 3 Kabel kaufen, nur dass wir ja nicht anfangen.
Genau. Und dann hat er gesagt, weißt was? Ich mache eine Folge für dich. Ich mache eine Folge für dich. Am Montag um 6 Uhr in der Früh hörst du die Folge an. Es geht über Zweifel und das ist eine Folge für dich. Und selbstverständlich, wenn der Georg sagt, hör um 6 Uhr in der Früh, habe ich gehört. Und
wir haben 8 Uhr noch gegangen. Das ist der Podcast, bleiben wir.
Und lange Rede, kurzer Sinn. Und dann habe ich entschieden, ja, ich starte wirklich. Ja, und deswegen, bitte erzähl einmal über deine...
Also was ich damals auch gelernt habe, ich habe das mit unfassbarer Freude gemacht und ich habe dann viele Beiträge gemacht, war immer wieder ohne und ich wollte dann einfach auch moderieren. Und das war aber schon im damals neuen Setting, also nach dem Relaunch von Ö3, wo ja vieles neu war. Und man wollte nicht unbedingt, dass ich moderiere, weil ich in dem, was ich gemacht habe, ich sage es jetzt so, wie es war und wie gesagt wurde, einfach zu gut war. Also ich war ein hervorragender Chef vom Dienst, ich habe da den Wecker maßgeblich mitgeleitet und betreut. Und das können nicht viele.
Okay.
Und man hat mir damals gesagt, moderieren können mehr. Ja? So. Okay. Aber mach halt.
Okay.
Und dann habe ich dort viele sogenannte Piloten gemacht. Also da bist du dort in dem sogenannten B-Studio gewesen, hast halt Probesendungen aufgenommen. Und das musste dann irgendwann abgesegnet werden vom Ö3-Chef und dann durfte ich irgendwann, also das erste Mal on air, nichts, was du berühmst wirst, du fängst an meinem Ö3-Nachtflug, hieß das damals an. Und also
ja, so,
ja, manche, die studiert haben damals, haben mich da hier und da gehört. Und das Spannende ist, ich war dann in so einer Mischung, ich habe mich total drauf gefreut, weil man dachte, yes, endlich on air. Und gleichzeitig habe ich mir dermaßen ins Hemd gemacht, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich war dermaßen nervös. Und ich weiß noch, es war dann damals vorher hatte der Epi mit der Gerda Rotschers Sternstunden. Ja, Gerda Rotschers hat dann gesagt, ich würde da schon Talent sehen. Ja, was soll ich so sagen? Und dann hatte ich diese erste Sendung, ich weiß noch, Sonntag um Mitternacht ist losgegangen. Und ich war so nervös, dass ich mir sogar meine Begrüßung, die du jetzt hier übrigens, müssen wir auch noch dazu sagen, live rausgehaut hast, habe ich mir sogar aufgenommen, weil ich mir dachte, wenn ich so nervös bin, dass ich fast kollabiere im Studio und kein Wort rausgekriegt, kann ich wenigstens am Knopf drucken und das quasi vom Aufgenommen abspielen. Okay. So war ich drauf. Okay. Ja. Also das war echt wirklich richtig Anspannung. Ja. Und jetzt war das eine Mischung, also ich freue mich total und ich scheiße mich komplett an. Komplett.
Okay.
Ja. So, das war meine erste Ö3-Sendung. Und das Coole ist dann halt noch 10, 20, 30, 40, 50 Mal, ist nicht mehr so. Und ich verspreche dir, wenn du hier mal dein 20. Interview machst und deine 30. Podcast-Folge, wirst du das auch entspannter angehen. Und das ist meine Botschaft. Ja, sowas ist mit Respekt verbunden. Ja, man macht sich ins Hemd. Ja, mache ich bis heute für neuen Settings. Und ja, mach trotzdem, weil sonst wird es nichts. Ich habe jetzt demnächst, beim 19. November bin ich also falls man das in Jahren noch hört, 2025 sprechen wir gerade, bin ich beim TEDx in Graz. Und jetzt ist TEDx Graz nichts, wo man sagt, das ist die Weltbühne. Ich habe unglaublichen Respekt. Bin jetzt schon nervös und wir reden jetzt von noch knapp 1,5 Monat bis dahin. Und ist wieder eine Bühne, wo ich Respekt habe. Das hört nicht auf. Also alles gut, du bist psychisch und mit allem vollkommen intakt. Wenn du jetzt nicht nervös wärst, wäre es komisch, ne?
Wobei, das freut mich, wenn du das sagst, ja, so wirklich als reifer Hase, ja, mit der Souveränität, mit der Praxis, die du hast, ja, dass ja, irgendwie gefreut mich das, weil dich das ja auch so sympathisch menschlich macht. Und du weißt ja, ich liebe auch deine Bodenständigkeit. Das war ja das, was mich so von dir beeindruckt hat, dass wir uns im April beim Philipp Madertaner in der...
Ganz spontan ineinander verliebt ein bisschen.
Das stimmt. Aber Petra, nur dass ihr wisst...
Mann hört zu, Frau hört zu.
Alle hören zu.
Ganz, ja. Nein, aber es war so ein Gefühl, wo man sieht. Du hast was gesagt dort, wie ich vergessen, das hat mich total berührt. Dann bin ich hingegangen, wir haben uns einmal umarmt und connected waren wir.
Das ist richtig. Was mich interessieren würde, hast du Auftritte gehabt oder hast du einen Auftritt gehabt, wo du, der objektiv gut lief, aber sich von innen für dich falsch angefühlt hat?
Da muss ich nachdenken. Also das war draußen okay, aber ich fand es nicht gut. Weiß ich nicht, meine Frau nickt. Ja. Anscheinend ja. Wirklich, was? Hast du eine Idee? Ruf zu. Immer wieder. Also das meint, ich weiß schon, jetzt weiß ich, wo du hin wirst. Ich fühle mich schlechter, als die Menschen das finden, so meinst du? Oh ja. Naja, jetzt wird's. Jetzt machen wir einen Psychologie-Podcast. Permanent. Ununterbrochen. Also ich habe ständig das Gefühl, da geht noch mehr, das könnte noch besser sein, das ist immer noch gut genug, Vollgas. Während man mir Menschen wie meine Frau oft sagen, du, das ist schon ziemlich gut, ja, oder das passt, oder auch mir sagt, wenn es irgendwo nicht gut ist, das ist ja das Wichtige dran, das habe ich ständig. Und das macht es nicht leichter. Also ich weiß, worüber ich mit meinen Kundinnen rede, wenn es um Perfektionismus geht, weil ich ja voll in der Gasse bin.
Darauf wollte ich auch hin. Also jetzt habe ich ja doch schon einige Male mit dir alleine zu tun gehabt und mit dir in der Gruppe zu tun gehabt. Und ich habe schon das Gefühl, dass du ein extremer Perfektionist bist und sehr auch hart mit dir.
Ja, es wird besser langsam, aber es ist immer neu. Ja, total. Ja. Das kann ich niemandem empfehlen.
Also du meinst auch, dass dieser Perfektionismus auch vielleicht jemanden daran hindern könnte, überhaupt zu starten oder überhaupt in die Gänge zu kommen?
Ja, total. Der totale Killer.
Okay.
Totale Killer. Also ich könnte da jetzt 1000 Beispiele dazu nennen. Es ist ja lustig, wenn man hier bei dir sitzt. Ne? Also man sieht ja in jedem Detailchen, dass ihr hier jede Herbstdeko und jedes Dingchen, also Perfektionismus erzählen. Und man kann auch sagen, übrigens liebevolle Zuwendung erzählen, ist ja so. Und ich bin ja gespalten beim Perfektionismus, weil Perfektionismus, man muss bei dem Ismus aufpassen. Mhm. Ja. Mhm. Ich nenne es mittlerweile lieber die Hingabe zur Exzellenz, natürlich auch große Ergebnisse macht. Mhm. Also wenn ich die Dinge nicht groß denke, wenn ich nicht sage, ich will es richtig gut machen, dann wird es auch nicht richtig gut. Das finde ich schon. Also das ist die Seite des Perfektionistischen oder nennen wir es des Exzellenten, die ich sehr sinnvoll finde, wirklich sinnvoll. Quälend wird sie dort, wenn du sagst, es muss perfekt sein, wie die Steinstatue von Michelangelo. Und bevor ich anfange, muss es schon ideal sein. Weil die Nummer geht sich nicht aus. Und das ist für mich eine Lebensreise. Mittlerweile bin ich besser geworden. Ja, ich habe jetzt auch, wie dieser Podcast, den du erwähnt hast, Dankeschön, ist ja der dritte oder vierte, je nachdem, wie man es rechnet, den ich mache. Und dem bin ich sehr easy angegangen. Ein Mikrofon, ich rede da rein und fertig ist. Ja. Und alles hat sich in mir gewehrt und gesagt, na, dann wirst mal wieder. Und 3-4K-Kameras hatten wir ja schon. Und da bin ich die entspannte Variante gegangen. Nehme ich übrigens zur Kenntnis, dass ich jetzt schon finde, dass die erste Podcast-Folge nicht so gut war wie die letzte. Ja, ist so.
Okay, dann kann ich gleich von meinen Fragen eine Frage streichen, weil das wäre es genau gewesen, dass ich fragen wollte, in deiner doch perfektionistischen Haltung, ob du von den Folgen, die du in Zeig dich schon aufgenommen hast, gleich sagen würdest, na, der hätte ich schon streichen und hätte es anders gemacht. Okay.
Ist zwingend. Nein, ist so. Also ich verspreche dir auch eines, Mann, ich verspreche da hundertprozentig. Du wirst da deine ersten Folgen deines Podcasts und unser Gespräch wahrscheinlich auch anhören. Also verspreche ich dir. In einem halben Jahr, in einem Jahr. Und wirst du denken, na Alter, wie habe ich denn damals einmoderiert? Ja, wie habt ihr mich geklungen? Ja?
Ja.
Und das wirst du gechillter machen oder ein bisschen entspannter. Ja. Ja? Ist so. Ja. Ist so. Ja, und dann haben wir halt die alten Podcast-Folgen nicht aus, sondern du nimmst zur Kenntnis, dass wir permanent besser werden.
Absolut, und wir das dürfen auch besser werden,
genau,
oder?
Und die Frage ist nur, auf welchen Level steige ich ein? Ja, das ist das, wo ich schon versuche, bei meinen Kundinnen auch mahnend zu sein, weil ganz die Geschichte, mach halt und rotze es einfach raus, an das glaube ich auch nicht. Also ich glaube schon, man sollte auf einem gewissen Level einsteigen, wenn man eine gewisse Erwartungshaltung von Qualität hat. Das finde ich tatsächlich sinnvoll. Das glaube ich schon. Also ich würde nicht einfach irgendwas irgendwie mal machen, aber die hohe Kunst ist zu erkennen, wo ist jetzt der Punkt, wo ich von ich mache es nicht irgendwie zu ich habe eine zu hohe Erwartung und ich fange nie an. Ja, wo erwische ich den Slot, wo ich reingehe?
Ja.
Und ich finde übrigens, den hast du super erwischt, weil sonst würden wir ja jetzt ja nicht sitzen.
Danke. Ich nehme das so.
Ist ja so.
Ja,
ist ja magisch. Da geht was on air, weil du gesagt hast, jetzt machen wir. Es ist so geil. Ich finde das so geil, dass Dinge passieren, weil Menschen dann sagen, ich mache sie. Wir würden nicht hier sitzen, es würde uns jetzt niemand zuhören können, wenn du nicht irgendwann sagst, wir machen das jetzt. Ich habe da, das ist magisch für mich.
Das stimmt. Sowas. Und ich danke auch dir, weil du hast sehr viel dazu beigetragen, dass ich mich traut habe. Ich habe dir schon angekündigt, ich will ein bisschen auch über Geld reden.
Um Gottes Willen.
Ja.
Jetzt wird's.
Ja. Und für mich wäre wichtig zu wissen, Georg, was war der teuerste Preis, den du je für deine Haltung bezahlt hast? Oh. In Euro, in Beziehung oder in Vertrauen?
Das darf ich mal aussuchen.
Wie auch immer du mir eine Geschichte dazu erzählen möchtest, aber ich habe dich schon als einen Menschen kennengelernt, der für seine Werte steht, einsteht, der Haltung zeigt, und das mag ich so an dir. Menschen, die Haltung beziehen, zahlen auch manchmal einen hohen Preis.
Ja, ich kann es jetzt nicht auf dem Euro ausgerechnet sagen, aber ich habe ganz sicher viele tausend, ich glaube zigtausend Euro mal abgelehnt an Aufträgen, weil ich sie nicht mache. Also ich habe ganz konkret, das ist oft im Medientraining, ist es so, wir brauchen eine Vorbereitung für einen großen Auftritt im Fernsehen, weil wir haben irgendwie eine Krise. Und da lasse ich mir vorher sehr genau sagen, was die Krisensituation ist und warum. Und wenn ich das Gefühl habe, das ist nicht vereinbar mit meinen Werten, dann mache ich es nicht. Und wenn da die Gacke am Dampfen ist, werden sehr gute Honorare bezahlt, weil dann muss er.
Okay.
Und dann Nein zu sagen, tut schon weh, ja, weil du einfach gerade weißt, da hat sich gerade irgendwie angestanden, ein massiver, solider Karibik-Urlaub oder eine natürlich Wertpapieranlage verabschiedet, in deinem Fall. Meins der erste Fall, deins der zweite. Und das tut weh, aber das war für mich nie eine Frage. Also ich glaube wirklich sagen zu können, ich habe mich dann nie verbogen. Es ist mir ein, zwei Mal passiert, das bin ich aber erst nachher drauf gekommen. Das ist ein Pech. Aber da kann ich schon sehr klar Nein sagen.
Ja. Und kam dann der Moment, wo du dir gedacht hast, ach, hätte nur.
Nein, nie.
Das ist schön.
Nie. Wirklich. Never. Also meine Frau leidet manchmal drunter, weil die hat übrigens bei uns die Finanzen über, also ich bin jetzt Seherin. Nein, nie. Ich bin übrigens auch, also wir reden ja, wir sind ja hier unter uns. Ne? Ich habe jetzt in den letzten 2-3 Jahren auch versucht, meinen Brand größer zu machen, auf eine andere Plattform zu stellen, mit mehr Trainerinnen und mit mehr Primborium. Und damit sind wir richtig in die Wand gefahren, weil es einfach nicht ausgegangen ist. Und jetzt bin ich wieder dort zurück, zu sagen, ich bin das Produkt.
Du bist ein sehr gutes Produkt.
Ich bin ein begeisterter Solopreneur, wie das so schön heißt. Das kann ich richtig gut. Ich bin ein unfassbar schleißiger Unternehmer, wirklich schlecht. Und habe gelernt, das machen andere total gut und gern, ich muss nicht. Und das hat mich richtig Kohle gekostet, die Erfahrung. Richtig Kohle. Also wir haben da hineingekippt ohne Ende. Und das Return on Investment war nicht da, wie gewünscht. Aber weißt du was, das ist ein Pech. Und das ist so. Und das ist auch Haltung, wenn ich sowas gehe, gehe ich voll all in.
Okay.
Also so richtig Vollgas all in. Und da haben wir eine kleine, nette Wohnung in Wien investiert. Und wenn es dann aber nicht geht, bin ich halt genauso schnell auch wieder all out. Es geht dann ruckzuck.
Okay.
Ja, das kann man jetzt deppert oder Haltung nennen, das ist ein Geschmackssache. Haltung tut wohler, aber es ist halt.
Wobei man in jeder Phase, in jedem deinem Tun spürt, du bist vollen Herzens dabei. Ja.
Und wenn ich es immer bin, lass es bleiben.
Und das, glaube ich, ist gerade heutzutage, dieses Herzblut in etwas reinzustecken, das ist etwas Besonderes. Und das haben nur mehr sehr wenige Menschen, ja, finde ich persönlich. Also das ist meine Empfindung. Ja. Auch, wie du vorher über Ö3 geredet hast, reinzuhackeln.
Richtig.
Aber das ist ein anderes Thema, über das ich stundenlang mit dir philosophieren
könnte. Das ist was da auch noch vielleicht an dem Übergang zu deinem Thema zum Geld wichtig ist. Ich bin echt nicht gut. Also ich bin ja, ich habe es dir ja gesagt im halbtherapeutischen Gespräch, ich bin ja so ein finanzieller Durchlauferhitzer. Also ich wärme bei mir oben eine Schicht, umso mehr kommt unten raus. Also da bin ich nicht rasend begabt. Aber wo ich wirklich gut bin, ist meine Honorare zu halten und dahinter zu stehen. Da ist auch meine Frau und die Denise sind da starke Bollwerke. Und da habe ich schon auch eine ganz klare Haltung dazu. Ich war immer in Österreich unter den Rhetoriktrainerinnen, ich glaube, immer der teuerste verlässlich. Ich halte mich für preiswert, weil ich unfassbar präzise abliefere. Aber ich war niemals billig. Und ich habe immer gesagt, wäre ich gezwungen, um einen niederen Stundensatz zu arbeiten, dann höre ich damit auf und dann mache ich einen Würstelstand auf und dann gehe ich Würsteln verkaufen.
Okay, also dein Pricing war von Anfang an klar. Ja.
Und immer eher
High-Level angesiedelt. Dazu gratuliere ich dir, weil ich gerade...
Ich bin bei der Seite bin ich gut. Ich bin nur beim Sparen bin ich schlecht.
Gut, also deswegen können wir ja reden. Ja, da können wir ja reden. Aber grundsätzlich, das finde ich ganz toll, dass du im Pricing ganz klar bist, weil auch meine Erfahrung ist, gerade im Pricing fallen die meisten Leute um. Ja, und dadurch...
Übrigens auch viel gelernt, weil ja hier Regina Gmenter eben der Vorgängerfolge war, von dem lieben Mann, dem Roman, habe ich ganz, ganz viel gelernt zum Thema Preis. Ganz viel.
Das haben wir schon zwar.
Ja, total. Und das muss man auch lernen. Ja. Wie machst du ein Pricing? Auch wie spürst du dein Pricing? Und ich spüre bei mir total, ich war jetzt zeitlang in einem anderen Pricing-Modell, das ich nicht gespürt habe. Nachdem wir hier über Geld reden, auch im Podcast, ich sage da ein Beispiel, aber ich glaube, das ist für unsere Hörerinnen spannend. Bitte. Ich bin zum Beispiel gegangen auf eine Pauschale, wie gesagt, du kannst bei mir meine Stunden statt Einzelbuchen, Stunden eine Pauschale machen. Ja. Klassisch Bronze, Silber, Goldpaket.
Ja.
Und dafür wird dann drinnen der Stundensatz ein wenig, je nachdem, wenn du mehr Stunden kaufst, wird es günstiger. So. Und fand das wahnsinnig attraktiv. Ich habe es dann meinen Kundinnen erzählt. Ich mache das übrigens immer. Ich suche mir in solchen Fällen Stammkundinnen dort in der Zielgruppe, wo ich hin möchte. Bitte dir um ihr Feedback und erzähle ihnen das. Und sage, ich verkaufe es jetzt nicht, ich möchte dein Feedback. Total zu empfehlen. Weil die das dann sehr ehrlich sagen. Die waren schon mal nicht ganz so begeistert wie ich. Und dann bin ich aber noch was ganz anderes draufgekommen. Ich mag gar keine Pakete. Ich habe das nämlich total gern, wenn ich mit wem arbeite und das dauert eine Stunde oder zwei oder drei und danach stelle ich eine Honorarnote. Das taugt mir. Das taugt mir richtig. Nämlich die Arbeit, aber auch der Modus, es danach abzuschließen mit der Honorierung.
Genau.
Und in der Honorierung steckt ja das Wort, jemandem die Ehre zu erweisen. Ja. Und das tue ich bei meinen Kundinnen, dann rolle ich den Teppich aus, ich haue mich dort rein wie ein Idiot. Jedes Coaching ist für mich ein Kurzstreckensprint, aber danach wird es honoriert. Und ich bin darauf gekommen, dass wenn ich jetzt vorn ein Honorar stelle, und das ist schon Zeit, und dann sitze ich da drin, dass das vom Gefühl her für mich nicht stimmt. Das war eine ganz, ganz interessante Erkenntnis und darum bin ich jetzt total gegen den Strom schwimmend, ganz altmodisch, wieder beim alten Modell. Stunde und
gratuliere dir dazu.
Ehrlich.
Gratuliere dir dazu.
Das musst du auch spüren.
Und das Wort Honorierung, da gefällt mir ganz besonders gut. Und Dadurch bist du auch nicht für jeden. Das muss man auch klar sagen. Ja, es ist ja nicht das Ziel, für jeden zu sein. Und das ist auch immer mein Appell an Menschen, die ich begleite, wenn sie darüber nachdenken, in die Selbstständigkeit zu gehen, ganz klar ihre Zielgruppe zu schärfen, ja, das Pricing ganz genau zu kalkulieren. Ja. Da bekommen meine Zahlen, Daten, Fakten wieder mal raus zu meiner Emotionalität. Und hier den klaren Weg zu gehen. Ich will unbedingt mit dir über Rhetorik sprechen.
Ja,
bitte. Nämlich, meine Frage dazu ist, Rhetorik kann ja ermächtigen. Sie kann aber auch manipulieren. Und wann hast du diese Grenze zum ersten Mal gespürt, dass Rhetorik wirklich stark ist?
Du stellst so gute Fragen, Moni.
Ich bin gerade so stolz auf
mich. Dass ich nicht abbiege, weil das sehr fordernde Fragen sind. Ne? Mal zur Manipulation. Also die Definition ist manipulativ, heißt das, wenn ich bewusst jemanden steuere, manipulieren, kommt vom lateinischen Manus, die Hand, und hat aber die Konnotation heute in unserem gesellschaftlichen Bereich des Negativen. Also ich manipuliere dich in etwas Negatives hinein. Im ursprünglichen Wortsinn hieß manipulieren nur mit etwas umzugehen, es zu betätigen, ja, was zu machen. So, und aus diesem Wortsinn heraus sage ich, ja, natürlich ist jedes Gespräch, jede Kommunikation, jede Frage, die du mir stellst und jede Antwort, die ich gebe, irgendwo manipulativ. Und zwar jetzt ohne die negative Konnotation. Mhm. Also du stellst mir eine Frage, weil du auch was auswählst. Ich gebe eine Antwort, weil ich was über mich zeigen möchte. So, das tue ich mir ununterbrochen. Und was jetzt gekonnte Rhetorik oder Sprechen, so wie ich es meine, tut, ist, dass ich natürlich in diesen Settings einer Rede, einer Präsentation, am Pitch, in einem Podcast natürlich ein Ziel habe und das mittels meiner Sprache auch erreichen möchte. Und ganz ehrlich, wenn ich das nicht habe, lass es bleiben. Und das ist der Unterschied zwischen Plaudern und Rhetorik. Wenn man erwartungslos im Kaffeehaus sitzt und über das Leben redet, ist das total schön. Ist irrsinnig angenehm. Aber wenn jemand auf eine Bühne geht, dann macht er das. Also kann mir keiner einreden, dass ich das nicht mache, weil ich dann ein Ziel habe. Und in dem Augenblick, wo ich ein Ziel habe, kann man jetzt darüber diskutieren, bin ich dann zwingend manipulativ? Und ich würde mal sagen, ja, klar. Und lass mal die Kirchen im Dorf. Du machst ja einen Podcast, weil es dich treibt, dieses Thema. Aber das Podcast-Setting, deswegen übrigens empfindest du es auch als aufregender, als eine Kunstform ist, aber da willst du ja auch was erreichen. Also du hast ja auch eine Botschaft, die du rüberbringen möchtest. Und deswegen ist unser Gespräch hier irgendwo ein anderes, als wenn wir im Kaffeehaus miteinander reden, weil wir vor dem Mikrofon sitzen, weil wir wissen, dass da jetzt um was geht, weil das auch öffentlich ist und öffentlich wird. Was ich auch ein bisschen überlegt, was sage ich und was sage ich nicht. Also das hat schon alles ja eine andere Vereinbarung. Und ja, in alledem steckt eine große Macht drinnen, die übrigens gerade mit der KI schwer unter Beschuss ist. Und jetzt habe ich gerade das Fenster aufgemacht zu den nächsten 2 Podcasts.
Aber ja, ich finde das so interessant und ich kann dir ja auch wirklich stundenlang zuhören.
Die Menschen haben was anderes auch zu tun.
Und das ist mir besonders auch hier wichtig zu sagen, es darf ja auch sein. Ja? Schön ist natürlich ein roter Leitfaden zu haben, aber mein Ziel in diesem Podcast ist, Menschen zu bewegen, zu sprechen und ihre Geschichten zu erzählen. Unbedingt. Übers Leben, ja, über ihre Haltung, über ihre Wirkung. Deswegen habe ich diesen Podcast gemacht. Über Leben, Leute und ja, es darf ein bisschen auch über Geld geredet werden.
Ja. Ja. Ein kleiner technischer Hinweis. Jetzt hast du gerade kein Kärtchen gelesen und wirst dir dann anhören im Podcast, wie das geklungen hat im Vergleich zum, wenn du Kärtchen liest.
Ja, schön auch. Also ich muss euch etwas sagen, und über das werden wir auch noch sprechen. Wir werden jetzt darüber sprechen, so, ganz einfach.
Ja, jetzt wird spannend.
Ich habe ja den Georg kennengelernt, ja, und war fasziniert und war beeindruckt. Und wie wir schon gesagt haben, es war Liebe auf den ersten Blick. Und Es war für mich so ein schöner Moment, als du mir gesagt hast, Moni, es wird eine Rhetorik-Mastery 2026 geben. Und ich habe wirklich keine einzige Minute gezögert, ja, ich glaube, ich war einer der Ersten, oder?
Ja.
Eine der Ersten und habe mich sofort angemeldet, ja, weil ich ja besser werden will, ja, weil sich dieser Podcast und auch ich mich entwickeln darf in meiner Sprache, ja. Und deswegen will ich hier ganz bewusst die Frage stellen, für wen ist die Rhetorik Mastery im März 2026 und für wen nicht?
Ja, das ist cool. Ich fange mit denen an, die nicht, weil ich gerade meine letzte Folge dazu gemacht habe. Ich mache eines ganz bewusst nicht. Ja, beim Reden, beim auf die Bühne kommen, das ist auch ein großes Geschäft mit der Hoffnung. Und da gibt es viele Anbieter, und da sind übrigens gar keine schlechten Leute dahinter, sage ich gar nicht. Die Menschen, die Hoffnung machen, jeder kann ein Bühnenstar sein. Ja, und das wollen wir alle ein bisschen. Und dann gehen da zigtausende Euro in die Ausbildungen. Und da bin ich nicht dabei bei diesem Spiel. Das ist ein Million-Euro-Business, da ganz dicke Kohle drinnen. Aber das spüre ich nicht mit. Meine Rhetorik Mastery ist deswegen anspruchsvoll im Pricing, aber wie ich finde, im Rahmen. Und ich möchte dort keine Leute, denen man was vorgaukelt. Das glaube ich nicht, dass du, also ich sage dir nicht, du wirst dort reingehen und hinten kommst aus und bist die super Spezialistin. Das mache ich dir nicht vor. Für wen ist es? Genau für Menschen wie für dich, die sagen, ich würde weiterkommen, ich möchte mich noch mehr entfesseln. Du kriegst dort 3 Tage von mir alles, was ich weiß. Alles packe ich dort aus. Ganz viele Möglichkeiten für Fragen. Wir haben eine Open Stage. Und ich habe ein Ziel, dass dort alle Menschen noch 3 Tage rausgehen und so zaumkramt sind im Schädel, dass sie sagen, jetzt aber richtig Vollgas. Das ist mein Ziel, das am 14. März abends erreicht sein soll. 12. bis 14. März zur Werbeeinschaltung Ende.
Ja, bitte.
Im Linzberg Asia sind wir im Burgenland. Und ich würde das am 14. am Abend, jemand sagt, passt, ich habe zu mir gefunden, ich weiß jetzt, wie ich das mache, ich kenne mich aus, ich bin total aufgeräumt und jetzt mache ich einfach.
Ich freue mich so, dabei zu sein.
Es wird richtig geil.
Es wird wirklich geil, es wird großartig.
Wie sind wir in der Zeit eigentlich?
So, dass ich dir jetzt die finale Frage stellen will.
Ja,
ja, wir könnten ja schon Stunden. Wir könnten noch Stunden. Nur meine Erfahrung, also ich bin ja selber eine absolut fleißige Podcast-Hörerin und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn es zu lang ist, passt es nicht in meinen Alltag.
Ja.
Bin ich draufgekommen. Ja. Und ich unterbreche sehr ungern eine sehr lange Podcast-Folge, um dann weiterzuhören, weil ich muss zugeben, bei mir kommt dann immer was dazwischen. Und deswegen möchte ich wirklich auch in der Zeit bleiben.
Ich höre Lanz Brecht auch immer auf ungefähr 4-mal.
Und jetzt komme ich wirklich zu meiner finalen Frage. Und ich hoffe ja, dass es wieder so eine Frage ist, die dich überrascht.
Jetzt bin ich gespannt.
Jörg, wenn alles wegfiele, Bühne, Mikro, Marke, Geld und nur Botschaft bliebe, die du der Welt hinterlassen willst, was wäre dieser eine Satz?
Mach. Ich glaube, das wirklich. Das ist der eine. Und ich hätte noch einen zweiten zur Auswahl, der heißt It's a Game. Ich sage dir beide kurz: Es gibt tatsächlich eine sehr schöne, eine schöne Übung, die ich ja auch dir und allen, die zuhören, mitgeben kann, die ich übrigens beim Peter Brandl, einem sehr geschätzten Kollegen aus Deutschland, ganz großer Redner, mal erfahren habe. Wir haben darüber gesprochen: Kann jeder Mensch eine Keynote halten? Und er hat gesagt, naja, überleg dir Folgendes, du hättest noch einen Tag auf dieser Welt und du würdest deinen Kindern oder deinen Liebsten an einem Tag mitgeben können, wovon du wirklich glaubst, dass es wichtig ist. Was würdest du denen sagen? Und dann überleg dir, was passiert, wenn du nur einen halben Tag hast und dann überleg dir, was würdest du sagen, wenn du eine halbe Stunde hast. Ist ein bisschen dieses Prinzip, das ich da lehre, die Last Lecture, die letzte Vorlesung. Und dann hat er gesagt, und dann glaube ich, dass jeder Mensch was zu sagen hätte. was ist diese eine Botschaft, die du hast? Und ich habe mir das natürlich auch überlegt, was wäre, wenn ich so den letzten halben Tag oder die Stunde mit den mir Lieben hätte, mit meinen Stiefkindern, mit der Petra. Und ich glaube, ich würde echt sagen, zieh dir das Leben so richtig rein und mach so richtig gescheit und setz dich bitte nicht auf die Couch und tu Fernsehen. Und latsch irgendwie so gesteuert durch dieses Leben. Sondern mach was draus, tu, hau die eine, wie viel habe ich versucht in meinem Leben, viel ist aufgegangen, viel ist daneben gegangen, ist auch wurscht, aber es gehört dazu. Das meine ich mit diesem Mach es. Ja, es gibt so viel zu tun da draußen, da bitte nicht zu Hause auf der Couch sitzen. Und in der Ergänzung, was meine ich mit dem It's a Game? Mir hat das vor vielen Jahren einmal jemand gefragt, da hat mich jemand, das war sehr nett modelliert in einer NLP-Ausbildung, und ich bin auf so einen Glaubenssatz von mir gekommen, der heißt, it's a game, ich nehme vieles auch sehr spielerisch. Ja? Und ich denke mir, ja, du fährst mit irgendwas gegen die Wand, mein Gott, na, kommt was anderes, wieder was gelernt. Ja? Also geh es ein bisschen easy an, also mach es nicht verbohrt, mach es nicht verbissen, mach es mit Freude, mach es mit einer Leichtigkeit, aber mach.
Wunderschöne Worte und für mich eine fantastische Überleitung zu meiner Zusammenfassung, wie ich es wahrnehme, Georg. Lange Rede, kurzer Sinn. Mach einfach. Ich liebe das, wenn du immer wieder sagst, relax, Baby. Für mich aber auch, Wirkung entsteht nicht im Rampenlicht. Es entsteht im Inneren. Und dort genau beginnt Wirkung im Mut zur Klarheit, nehme ich für mich mit.
Hundertprozentig. Wenn drin nichts ist, kannst du draußen nichts zeigen.
Und in der Bereitschaft, sich zu zeigen, mit allem, was du bist, echt, wahrhaftig und mit Herz. Mhm. So habe ich das Gespräch empfunden. Georg, ich danke dir sehr. Ich bin überzeugt, dass wir uns sehr oft noch wiedersehen werden.
Da bin ich mir ganz sicher. Ja.
Danke für deine Zeit.
Ich danke dir für die Einladung.
Es war einfach wunderbar. Vielen Dank. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann bitte abonniere Lange Rede, kurzer Sinn. Schreib mir, was dich beeindruckt hat, was dich inspiriert hat. Und ja, ich freue mich wirklich auch über deine Sternebewertung. Und wenn du jemanden kennst, wo du sagst, genau diese Folge mit dem Georg Wawschinek, die war so spannend, dann teile sie bitte. Ich freue mich auf das nächste Mal. Danke.
Jeden Dienstag, alle 14 Tage, treffen wir uns bei Lange Rede, kurzer Sinn, Leben, Leute und Liquidität. Ich freue mich auf dich.